Grundbegriffe der Philosophie. Vorlesung gehalten von Professor Dr. Volker Friedrich an der Hochschule Konstanz. Sie hören die Folge mit dem Titel Kritik. Friedrich, Sie immer mit Ihrer Kritik, das geht einem ja auf die Nerven. Haben Sie nichts Konstruktives anzubieten? Das biete ich ja an, wenn ich auf Kritik setze. Unter Kritik verstehe ich nicht, an allem und jedem herumzustänkern. Kritik ist Wert und Methode zugleich und so verstanden womöglich die originäre Hervorbringung der abendländischen Philosophie. Kritik ist die Antwort auf das immerwährende Problem, dass wir nie sicher sein können, ob wir im Besitz der Wahrheit sind oder ob wir uns mit einer Ansicht irren. Verehrte Damen, werte Herren, hochverehrte Zuhörerschaft. Bertolt Brecht hat uns die wunderbaren Geschichten von Herrn Keuner geschenkt. Eine heißt »Mühsal der Besten« und geht so. »Woran arbeiten Sie?« wurde Herr K. gefragt. Herr K. antwortete, »Ich habe viele Mühe. Ich bereite meinen nächsten Irrtum vor.« Sie werden in dieser Vorlesung ein paar Vorschläge hören, wie wir mit unseren Irrtümern umgehen und etwas aus ihnen machen können. Kurzum, ich möchte Ihnen einen Überblick darüber geben, welche Rolle der Begriff der Kritik für das Abendland und die Wissenschaft hat, woher er kommt, welche wesentlichen Merkmale er hat und was Kritik als Methode darstellen könnte und wo die Grenzen der Kritik liegen. Aber damit verspreche ich natürlich schon viel zu viel. In einem Podcast wie diesem lässt sich kein Überblick verschaffen über einen der in meinen Augen bedeutendsten Begriffe unserer Kulturgeschichte, sondern bestenfalls Streiflichter auf ihn werfen. Nun habe ich meine zuvor formulierten Ambitionen eingeschränkt und das werden Sie unschwer erkannt haben, war eine vorweggenommene Selbstkritik. Bevor ich mit ein paar kurzen Hinweisen zur Wortherkunft beginne, möchte ich noch klarstellen, worum es in meinem Vortrag nicht oder nur am Rande gehen wird, nämlich um das, was wir im Alltag unter Kritik verstehen, um das, was wir ritualisiert im Berufsleben oder an einer Hochschule als konstruktive oder destruktive Kritik bezeichnen oder in Ehe und Familie, Beziehung und Freundschaften als Krittelei oder Nörgelei. Mir geht es in der Tat um größere Zusammenhänge. Woher stammt das Wort Kritik? Wenn Etymologie der Wortherkunftslehre nicht sattelfest ist, und wer ist das schon, der kann sich zuerst einmal überlegen, ob bei einem Wort etwas auf eine deutsche Wurzel hindeutet. Sollte das nicht der Fall sein, hat er nahezu eine 50-zu-50 Chance, wenn er darauf tippt, ein Wort könne aus dem Griechischen oder dem Lateinischen stammen. Zu Ihrer sicher nicht allzu großen Überraschung kann ich Ihnen verraten, das Wort Kritik ist griechischen Ursprungs, die Griechen sind schon lange in aller Munde. Es gibt eine ganze Reihe altgriechischer Vokabeln, die zum Wortfeld von Kritik zählen. Das Verb krinein beispielsweise kann unter anderem übersetzt werden mit scheiden, sichten, trennen, unterscheiden, beurteilen, glauben, meinen, deuten, auslegen, urteilen, richten, ein Urteil fällen. Das Substantiv krisis steht unter anderem für Entscheidung, Erprobung, Urteilen, Beurteilung, Untersuchung. Ein weiteres Substantiv, Krites, meint den Entscheidungsträger, den Richter. Das Adjektiv Kritikos bedeutet urteilsfähig. Unserem Verständnis von Kritik entsprechen die altgriechischen Ausdrücke Kritike und Kritike techne, also das, was der Lateiner Ars Critica nannte, die Kunst der Kritik, ihre Technik, ihre Methode. Jedenfalls können wir aus all dem schließen, dass in Kritik und im Kritisieren steckt, eine Differenz zu bilden, zu unterscheiden, zu urteilen. Der Kritiker ist also jemand, der über Differenzierungs- und Urteilsvermögen verfügen muss. Und nun dürften Sie verstehen, warum ich auf die negativen Bedeutungen, die wir in der Alltagssprache mit Kritik verbinden, nicht näher eingehen werde. Mit Herumnörgeln und Kritteln hat der Begriff von Kritik, den wir uns in dieser Vorlesung vornehmen, nichts zu tun. Die Aspekte, auf die wir zu sprechen kommen, werden mit Begriffen belegt wie Gesellschaftskritik, Kulturkritik, Ideologiekritik. All das streifen wir im Folgenden. Aber ich möchte einen kleinen Umweg gehen und ein paar der Philosophen nennen, die in der Geschichte des kritischen Denkens eine besondere Rolle spielen. In der griechischen Antike beispielsweise Protagoras und Sokrates. Im Mittelalter Cusanus. Sodann die Denker der Aufklärung, zu denen wir den bedeutendsten deutschen Philosophen zählen dürfen, Immanuel Kant. Friedrich Nietzsche lässt sich im 19. Jahrhundert dazu zählen. Im 20. Jahrhundert Karl Raimund Popper. Und auch den Amerikaner Richard Rorty schmuggle ich in diese Liste. Zudem werde ich noch auf ein paar kulturkritische Überlegungen verschiedener Gegenwartsautoren eingehen. Um das klarzustellen, die Geistesgeschichte ist voll von Anmerkungen, Ideen und Theorien zum kritischen Denken. Die von mir ausgewählten Denker stehen dafür nur exemplarisch. Sie ähneln einander aber in ihrem Verständnis von Wahrheit. Folgen wir ihrer Spur historisch und fangen mit Protagoras an. Protagoras gehörte zu den Sophisten. Das griechische Wort Sophia wird gemeinhin mit Weisheit oder Wissenschaft übersetzt. Es bildet den zweiten Wortbestandteil von Philosophia, der Liebe zur Weisheit, der Philosophie. Die Sophisten waren Philosophen und Rhetoriker, die im 4. und 5. Jahrhundert vor Christus als Wanderlehrer umherzogen und Schüler unterrichteten, gegen Bezahlung. Studiengebühren sind also eine alte Erfindung. Kostenfreie Bildung für alle ist eine recht junge Idee. Zu diesen Sophisten also zählte Protagoras, der dem kritischen Denken entscheidende Impulse gegeben hat. Von ihm stammt der berühmte sogenannte Homo Mensura-Satz, der da lautet: Aller Dinge Maß ist der Mensch, derer die sind, dass sie sind, derer die nicht sind, dass sie nicht sind. Was ist damit gemeint? Philosophisch gesehen wird damit klargelegt, dass der Menschen Wahrnehmung der Welt eine ist, die nicht objektiv ist, die Welt also nicht ungefiltert aufnimmt, sondern eine Deutung ist, eine von Menschen gemachte Deutung, eine Interpretation der Welt. Hinter dieser Sichtweise steht ein Wahrheitsbegriff, der zentral ist für die Geschichte des kritischen Denkens und uns begleiten wird. Einen weiteren, entscheidenden Impuls, den Protagoras dem kritischen Denken gegeben hat, finden wir in den folgenden seiner Gedanken. Über die Götter kann ich weder sagen, dass sie sind, noch auch, dass sie nicht sind. Vieles steht dem Wissen hindernd im Wege, die Undeutlichkeit der Sachlage und dass das Menschenleben kurz ist. Warum ist dieser Satz ein so wichtiger Impuls für das kritische Denken? Erstens stellt dieser Satz in Frage, dass wir einen gesicherten Zugang zu einem Wissen über die Götter, über Gott hätten. Damit wird eine wichtige Unterscheidung, die wir heute treffen, überhaupt erst möglich, die Unterscheidung zwischen Glauben und Wissen. Die Gewissheit der Religion basiert auf Glauben, nicht auf Wissen. Wir können in Protagoras also einen Begründer der Religionskritik sehen. Zweitens wird Gewissheit selbst ungewiss, will sagen, auch dieser Satz von Protagoras hat Konsequenzen für ein Verständnis von Wahrheit. Wir finden auf die großen Fragen der Menschen keine absolut wahren und gewissen Antworten, weil wir sie nicht deutlich erfassen können und unsere Möglichkeiten des Erkennens die Möglichkeiten sterblicher, endlicher Wesen sind, denen nur eine eingeschränkte Erkenntnis zuteil wird. Schauen wir kurz auf den nächsten meiner Kronzeugen des kritischen Denkens, Sokrates. Er ist ein paar Jahre nach Protagoras zur Welt gekommen, um 470 vor Christus. Sein berühmtes Diktum »Ich weiß, dass ich nichts weiß« werden Sie leicht in diesen Kontext setzen können, behandelt es doch ebenfalls die Begrenztheit und die Ungewissheit unseres Wissens. Sokrates hat dieses Denken methodisch geformt, hat eine Fragetechnik entwickelt, die letztlich auf eine Sprachkritik und eine Argumentationsanalyse hinauslief. Er machte den Athenern klar, dass sie Begriffe, die zentral und wichtig für ihr Leben sind, nicht zu definieren wissen und sich in ihren Erklärungsversuchen und Argumentationen in Widersprüche verstrickten. Der Philosoph und Theologe Nikolaus von Kues, latinisiert Cusanus genannt, lebte im 15. Jahrhundert am Übergang vom mittelalterlichen zu neuzeitlichem Denken. Der Humanist geht davon aus, dass unser Erkennen konjektural ist, also auf Mutmaßungen basiert. So schreibt er, die letzte Genauigkeit der Wahrheit sei unerreichbar. Jede menschliche Behauptung über das Wahre stelle eine Mutmaßung dar. Unser Wissen ist somit Vermutungswissen, nicht mehr, nicht weniger. Die Denker der Aufklärung wandten das kritische Denken auf die Gesellschaft an. Gesellschaftskritik wurde primär zur Kritik der politischen Verhältnisse, aber auch zu einer ethischen Forderung an die Bildung. Der kritisch denkende Mensch und Bürger, der aufgeklärte Mensch, wird zum Idealbild. Nirgendwo wird das treffender dargelegt als in Immanuel Kants berühmten Aufsatz zur Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? Sollten Sie diesen Text nicht kennen, dann sehen Sie darin ein Versagen unseres Bildungswesens. Der Aufsatz beginnt so: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen, nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung freigesprochen, dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben. Und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt und so weiter, so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Ich habe nicht nötig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann. Andere werden das verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen. So, verehrte Damen, werte Herren, beginnt einer der zentralen Texte der Kulturgeschichte. Wollten Sie sonst nicht viel von unserer Geistesgeschichte wissen, dann lesen Sie wenigstens das. Und dann nehmen Sie sich noch Kants Schrift zum ewigen Frieden vor, dann haben Sie das Intus, was für das heutige Denken über Völkerrecht prägend ist und eine Erklärung dafür, was das Selbstverständnis der Vereinten Nationen ausmacht. Geht man dem Begriff der Kritik in der Geistesgeschichte nach, so darf man allerdings nicht nur diese kleineren Texte von Immanuel Kant nennen, sondern muss auch seine großen Kritiken anführen. Die Kritik der reinen Vernunft, die Kritik der praktischen Vernunft und die Kritik der Urteilskraft. In der Kritik der reinen Vernunft befasst sich Kant mit der Frage, was ist der menschlichen Erkenntnis möglich zu erkennen und was nicht. Er zeigt auf, wo der Tellerrand unseres Denkens endet. Eine Grundfrage dabei ist die nach der Bedingung der Möglichkeit, diese oder jene Theorie überhaupt aufzustellen. Immanuel Kant lebte 1724 bis 1804 in Königsberg in Ostpreußen. Als er dort beerdigt wurde, sollen rund 10.000 Königsberger sich dem Trauerzug angeschlossen haben, aus Respekt vor dem großen Philosophen. Ob geistige Leistungen heute noch derart wertgeschätzt werden? Womöglich müsste es Kant heute mal als Rockstar versuchen oder, falls das auch nicht reichte, vielleicht als Influencer? 20 Jahre nach Kants Tod wurde Friedrich Nietzsche geboren. Im Jahre 1900 starb er. Nietzsche ist der nächste Kronzeuge des kritischen Denkens, den ich anführen möchte. Er lässt sich als ein aufgeklärter Aufklärer lesen, erklärte das Denken der Aufklärung über seine Grenzen auf und hinterfragt radikal kritisch die Voraussetzung von Überzeugungen und Philosophien. Nietzsche wandte sich dabei der Sprache zu und zeigte, dass Sprache selbst rhetorisch ist, also nicht eine absolute Wahrheit an sich erfasst, sondern überzeugen will, also auf eine Wirkung zielt. Im 20. Jahrhundert geht Karl Raimund Popper diesen Weg weiter und macht die Wissenschaft zum Gegenstand seines kritischen Denkens. Was zeichnet die Wissenschaft aus? Eben nicht, dass sie die Wahrheit mit Sicherheit und Gewissheit ans Licht brächte, dass sie ihr gar offenbart werden würde, sondern dass Wissenschaft sich der Wahrheit annähern kann. Wir können uns, so Popper, nie sicher sein, im Besitz der Wahrheit zu sein, ausgenommen in banalen Fragen. Der kritische Prozess indes, den man Wissenschaft nennt, dieser kritische Prozess nähert sich immer stärker der Wahrheit an. Karl Raimund Popper wurde 1902 in Wien geboren und starb 1994 in London. Poppers Theorie des kritischen Rationalismus sieht in der Kritik den Motor der menschlichen Entwicklung, der Kultur, der Gesellschaft, der Politik und der Wissenschaft. Eine Theorie wird in dieser Sichtweise dann zu einer wissenschaftlichen Theorie, wenn sie sich schon der Form ihrer Äußerung nach kritisierbar macht. Da wissenschaftliche Theorien nie bewiesen werden können, sondern nur widerlegt, falsifiziert, gibt eine wissenschaftliche Theorie an, durch welche Umstände oder Ereignisse sie widerlegt, falsifiziert werden könnte. Dieses Kriterium der Falsifizierbarkeit ist das Kennzeichen von Wissenschaft, also die Voraussetzung, sich kritisierbar zu machen. Darin sieht Popper das entscheidende Kriterium für Rationalität, Kritisierbarkeit. Theorien, Ideologien, die als geschlossene, alles und abschließend erklärende Systeme auftreten, werden dem nicht gerecht. Popper sagt, der Versuch, den Himmel auf Erden zu verwirklichen, produzierte stets die Hölle. Und wer von Ihnen jetzt an die Ideologien von alles erklärenden religiösen Fanatikern denkt oder an das dumpfe Gebrabbel von Esoterikern, Verschwörungstheoretikern und sogenannten Querdenkern, der zieht die richtigen Schlüsse. Wahrscheinlich hat der amerikanische Philosoph Richard Rorty in dieser geschichtlichen Linie des kritischen Denkens nicht den Rang wie die bisher angeführten Philosophen. Rorty wurde 1931 in New York geboren und starb 2007 im kalifornischen Palo Alto. Er setzte die Philosophie fort, die die sogenannten Pragmatisten entwickelt hatten, Philosophen wie Charles Sanders Peirce, William James oder John Dewey. Auch sie könnten wir einordnen in diese Traditionslinie des kritischen Denkens, das auf einen absoluten Wahrheitsbegriff verzichtet. Rorty hat seine Haltung zum Wahrheitsbegriff folgendermaßen auf den Punkt gebracht. Da Wahrheit eine Eigenschaft von Sätzen ist, da die Existenz von Sätzen abhängig von Vokabularen ist und da Vokabulare von Menschen gemacht werden, gilt dasselbe für Wahrheiten. Wahrheiten werden von Menschen gemacht. Wir sind im Grunde wieder bei Protagoras und dem Homo Mensura-Satz, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Rorty sagt uns nun, wie wir messen. Der menschliche Maßstab ist die Sprache. Wie wir alles messen, alles verstehen und erklären, hängt ab von unseren Vokabularen. Falls es an einer von Technik und Wirtschaft geprägten Hochschule daran Zweifel gäbe, was Techniker messen und Wirtschaftler berechnen und Architekten konstruieren und Designer gestalten, hängt von dem Vokabular ab, das sie wählen. Welche Konsequenzen das nur hätte, nähme man es ernst? Zur Kritik an der Institution Hochschule verliere ich später noch ein paar Sätze. Da von den Denkern der Kritik die Wichtigkeit der Sprache so betont wird, kann man, zumal in einer bilderbesoffenen Zeit wie der unsrigen, fragen, wie es mit den Bildern und der Kritik steht. Kritik in diesem umfassenden Sinne, also als Lösung komplexer Probleme, als Aufklärung in sachlicher und argumentativer und methodischer Form, Kritik in diesem umfassenden Sinne ist an die Verbalsprache gebunden. Man kann mit Bildern allein nicht argumentieren. Man kann Visuelles, man kann Bildakte und Zeigehandlungen zur Unterstützung einer Argumentation heranziehen. Man kann versuchen, durch diese Form der Affekterregung die Gegenüber offener zu machen für die vorzutragenden Argumente. Aber man kann eine verbalsprachliche Argumentation nicht ersetzen durch irgendwelche rein visuellen Signale. Die bedürfen der erklärenden Worte, wenn wir uns über die Deutung des Visuellen verständigen möchten. Kritik ist Sprache. Sie findet sprachlich zu ihrem Ausdruck. Folgerichtig nimmt eine große Traditionslinie der Kritik ihre ureigene Ausdrucksform in den Blick und wird zur Metakritik, also zur kritischen Betrachtung der Sprache selbst, ihrer Möglichkeiten, ihrer Stärken und ihrem Unvermögen, ihren Schwächen. Richard Rorty war einer der Vertreter dieser Metakritik. Soweit also diese kleine Geschichte der Kritik und des kritischen Denkens, die im Kern um den Begriff der Wahrheit kreist. Wenn wir, wie diese Denker, davon ausgehen, dass niemand von uns die Wahrheit gepachtet hat, wenn wir davon ausgehen, dass jeder von uns fehlbar ist und irren kann, dann darf niemand mit absoluter Gewalt über andere herrschen. Dann müssen wir miteinander reden und uns über Lösungen für unsere Probleme verständigen. Soweit so gut. Nur wie geht das? Wie verständigen wir uns über Lösungen für unsere Probleme? Für diese Aufgabe wird das wichtig, was wir als Methoden der Kritik bezeichnen können, und zudem wird eine Art Stilistik der Kritik bedeutsam und womöglich auch eine Ethik der Kritik. Zu den Methoden der Kritik gehört im Wesentlichen, Argumentationen zu entwickeln und Argumentationen zu analysieren. Argumentationen sind Begründungszusammenhänge, in denen aus Prämissen Konklusionen, also aus Behauptungssätzen Schlussfolgerungen logisch und folgerichtig oder zumindest plausibel und nachvollziehbar abgeleitet werden. Damit Argumentationen überzeugen, müssen sie einerseits schlüssig sein, dürfen sich also nicht in Widersprüchen verstricken oder gegen die Regeln der Logik verstoßen. Andererseits müssen Argumentationen, um zu überzeugen, auch glaubwürdig und wirkungsvoll vorgebracht werden. Die Kenner entdecken hinter diesen Sätzen das Modell der Rhetorik. Es wird an Logos, den Verstand, an Ethos, die Glaubwürdigkeit und an Pathos, die Affekte, die Gefühle appelliert. Dieses Gesamtpaket muss überzeugend und wirkungsvoll vorgebracht werden. Es müssen also Angemessenheit in der Wortwahl, gegenüber der Argumentationssituation, gegenüber dem Publikum und gegenüber dem Gegenstand der Argumentation herbeigeführt werden. Wie geht man ganz praktisch dabei vor? Man stellt Fragen wie: Stimmt das? Stimmt, was ich behaupte? Trifft zu, was mein Gegenüber behauptet? Wie muss ich meine Überzeugungen formulieren, damit sie schlüssig sind und plausibel erscheinen? Welche Voraussetzungen mache ich, wenn ich diese Idee vertrete? Kann ich diese Voraussetzungen in Frage stellen? Welche Voraussetzungen macht mein Gegenüber bei seinen Ideen? Sind diese Voraussetzungen haltbar? Sind die Schlussfolgerungen folgerichtig? Ist glaubwürdig, was vorgetragen wird? Wenn ja, woran liegt das? Wenn nein, woran liegt das? Wer profitierte von der Annahme eines Vorschlages? Neigen wir oder andere dazu, einen Vorschlag anzunehmen, weil er uns oder ihnen nützt? Ist unsere Einstellung zu einem Vorschlag möglichst objektiv oder wird sie durch subjektive Präferenzen oder Aversionen geleitet? Können wir die Folgen, die aus der Annahme eines Vorschlags kurz-, mittel- und langfristig entstehen, gut abschätzen? Wenn ja, können wir sie wollen? Wenn wir die Folgen nicht abschätzen können, könnte die Annahme des Vorschlags Gefahren mit sich bringen, die wir nicht auf uns nehmen wollen? Dies sind beispielhaft angeführte Fragen, die wir im Prozess der Kritik stellen können. Neben solch methodischen Fragen stelle ich eine Stilistik der Kritik und eine Ethik der Kritik, die sich im Übrigen in vielem berühren und überschneiden, was spannend ist, aber von mir in dieser Vorlesung nicht ausgeführt werden kann. Zu diesen beiden Aspekten der Kritik, zu ihrer Stilistik und Ethik, nur ein paar kurze Anmerkungen. Die Stilistik der Kritik reicht zuerst einmal von der Sachlichkeit bis hin zur Polemik. Welcher Stil angemessen ist, hängt vom Gegenstand der Situation und vom Publikum ab. Die Differenzkriterien für diese Frage nach der Angemessenheit sind die Wirkungsabsicht, die verfolgt wird, und die Wirkmittel, die dafür eingesetzt werden, also die stilistischen Mittel im engeren Sinne. Im Zweifel sind die von der klassischen Rhetorik bereits benannten Stilqualitäten die beste Wahl. Dazu zählen Klarheit, Deutlichkeit und Verständlichkeit. Karl Popper brachte es auf den Punkt. Wer es nicht einfach und klar sagen kann, der soll schweigen und weiterarbeiten, bis er es klar sagen kann. Unverständlichkeit ist also eine Folge mangelnder Arbeitsintensität. Nebenbei, ich hoffe sehr, dass mir die Hörer dieser Vorlesung nicht den Vorwurf der Unverständlichkeit machen. Falls ja, so bedenken Sie bitte, Unverständlichkeit ist nicht identisch mit schwierig oder anstrengend. Wer sich mit einem so komplexen Fach wie Philosophie befassen möchte, geht nun einmal das Risiko ein, dass der Kopf raucht. Fragen der Stilistik der Kritik hängen mit denen der Ethik der Kritik zusammen. Wer kritisierbar sein will, muss sich so ausdrücken, dass er kritisiert werden kann. Wer kritisieren möchte, muss es auch akzeptieren, sollte er selbst kritisiert und widerlegt werden. Der wichtigste Teil der Kritik ist der der Selbstkritik. Da man aber gern einmal betriebsblind ist, ist es sehr wichtig, die Selbstkritik auszubauen und andere um Kritik zu bitten. Kritik ist keine Herabsetzung. Wer uns methodisch kritisiert, der würdigt unsere Argumente, auch wenn er sie in Teilen oder gar in Gänze widerlegte. Unsere Kritiker helfen uns dabei, unsere Argumente zu verbessern, zu schärfen. Wenn unsere Kritiker uns widerlegen, helfen sie uns dabei, uns von schlechten Ideen und fehlerhaften Argumenten zu befreien. Unsere Kritiker bringen uns also eine ganz besonders wertvolle Form der Wertschätzung entgegen. Zur Kritik gehört, das zu tun, was Richard Rorty als die Aufgabe des Intellektuellen ansieht. Er sagte mir, ich sehe Arbeit für alle Intellektuellen am Rande der Politik. Es gibt nichts Spezielles, das die Philosophen als solche tun müssen. Wir Philosophen haben keine spezielle philosophische Aufgabe. Wir sind Kulturkritiker, die Platon, Aristoteles, Kant, Hegel und so weiter gelesen haben. Dass wir die großen Philosophen gelesen haben, das gibt uns eine bestimmte Kompetenz, Kritiker zu werden. Denn wir wissen, woher die Ideen kommen, die die Leute heutzutage akzeptieren oder benutzen. Unsere historischen Kenntnisse, unsere Kenntnis der Philosophie ist von Zeit zu Zeit nutzbar, weil wir darüber etwas sagen können, was dabei herauskommt, wenn man die Ideen von Marx mit den Ideen von Heidegger mischt, oder was dabei herauskommt, wenn man eine aristotelische Idee mit einer kantischen Idee mischen will. Aber im Allgemeinen sind wir nur Intellektuelle mit denselben Aufgaben wie alle Intellektuellen. Die Aufgabe des Intellektuellen ist also, unsere Vokabulare zu verbessern. Und das bedeutet auch, unsere Argumente und Ideen zu schärfen und zu verbessern. Vor diesem Hintergrund sei mir als kleiner Einschub die Frage gestattet, sind Professoren Intellektuelle? Aber zurück zu unserer Argumentation. Zur Ethik der Kritik und zur Ethik des Intellektuellen gehört es sicher auch, Grenzen der Kritik zu bedenken. Wenn Kritik bodenlos, ohne Werte operiert, dann löst sie die Bedingungen der Möglichkeit von Kritik auf. Kritik muss sich also immer fragen, zerstöre ich, was ich verbessern möchte? An diesem Punkt ist anzubinden die Forderung nach einer gewissen Sachlichkeit der Kritik. Und eben auch die Ablehnung von Kritik und Selbstkritik als perfide Inszenierung, wie wir sie aus Tribunalen in Diktaturen kennen. An dieser Stelle bietet es sich an, auf eine Haltung einzugehen, die sich der Kritik entzieht. Irrationalismus muss nicht allein metaphysisch-spekulative oder gar esoterische Formen annehmen. Irrationalismus kann auch hinter einem Argument stecken, das auf den ersten Blick schlüssig, folgerichtig, plausibel wirkt. Ein Beispiel. Der Corona-Leugner handelt folgerichtig, wenn er eine Impfung verweigert. Welchen zweiten Blick müssen wir auf den Irrationalismus werfen, um ihn als solchen zu entlarven? Wir müssen nach den Bedingungen der Möglichkeit fragen, die hinter dieser Art zu denken steckt. Welche Voraussetzungen werden gemacht, um zu solchen Ideen, Annahmen und Schlussfolgerungen zu kommen? In unserem Beispiel ist die Voraussetzung dafür, eine Impfung für sinnlos zu erachten, das Leugnen der Existenz von Coronaviren. Akzeptierte ein Corona-Leugner generell wissenschaftliche, methodische Kritik auch an seinen Ideen, dann müsste er den Nachweis der Existenz von Coronaviren als Widerlegung, als Falsifikation seiner Ansicht akzeptieren und folgerichtig auch die Sinnhaftigkeit einer Impfung in Erwägung ziehen. Das Dumme ist nur, dass irrationale Menschen gern eine Widerlegung ihrer Ansichten ausschließen und somit sich jeder Möglichkeit von Kritik entziehen. Aber nehmen wir unseren Faden wieder auf. Rorty sprach von den Philosophen als Kulturkritikern. Dem Stichwort Kulturkritik soll in dieser Vorlesung noch etwas stärker nachgespürt werden. Im Handbuch Kulturphilosophie wird in dem Kapitel über Kulturkritik geschrieben, dieser Begriff lasse sich nicht kurzerhand definieren. Kulturkritik diene meist als Sammelbegriff für, und hier wird nun der Germanist und Kulturwissenschaftler Georg Bollenbeck zitiert, Kulturkritik diene meist als Sammelbegriff für Verlustgeschichten und Pathologiebefunde, die sich unter Berufung auf bessere Zeiten gegen die eigene Zeit richten. Ich räume ein, und übe damit Selbstkritik, ich räume ein, von diesem Reflex bin ich nicht frei. Ich sammle Verlustgeschichten und Pathologiebefunde und richte mich, jedenfalls in Teilen, gegen die eigene Zeit. Allerdings weiß ich nicht, ob es wirklich bessere Zeiten je gab. Ein Buch mit Aufsätzen von Karl Popper trägt den Titel »Auf der Suche nach einer besseren Welt«. Diese Suche könnte, so nehme ich an, von Kulturkritik befördert werden. Zur Kulturkritik und zur Gesellschaftskritik gehört die Kritik an unserem Wirtschaftssystem. Von einem Kulturkritiker unserer Tage stammt der Satz »Diese Wirtschaft tötet«. Ein paar Zeilen später in diesem Text heißt es, die große Gefahr der Welt von heute mit ihrem vielfältigen und erdrückenden Konsumangebot ist eine individualistische Traurigkeit, die aus einem bequemen, begehrlichen Herzen hervorgeht, aus der krankhaften Suche nach oberflächlichen Vergnügungen, aus einer abgeschotteten Geisteshaltung. Wenn das innere Leben sich in den eigenen Interessen verschließt, gibt es keinen Raum mehr für die anderen. So sieht das dieser Kulturkritiker, dieser Papst Franziskus, und stellt klar, diese Wirtschaft tötet. Diese Wirtschaft verstößt also in Franziskus Sicht gegen das womöglich bedeutendste Prinzip der 10 Gebote, und um dieses Grundprinzip der Humanität zu achten, muss man nicht gläubig sein. Eine aktuelle Form der Kulturkritik wäre die Technikkritik. Anklingen lassen habe ich schon die Kritik daran, dass die Vokabulare der Technik wenig hinterfragt werden. Dass das eine ethische Dimension hat, wird besonders intensiv in der Technikphilosophie und der Technikethik diskutiert. Und auch Kultur- und Gesellschaftskritik nehmen sich der Technik an. Der amerikanische Medien- und Kulturtheoretiker Neil Postman beispielsweise hat in seinen Büchern immer wieder davor gewarnt, blindwütigem, technischem Fortschrittsglauben anzuhängen, ohne ihn durch die Werte der Humanität zu prüfen. In seinen Schriften hat Postman ausgemalt, wohin solch ein Umgang mit Technik führen könnte. In Rezensionen seiner Bücher war dann häufig zu lesen, es sei zwar etwas dran an Postmans Warnungen, aber der Mann übertreibe maßlos. Liest man die Bücher 10, 20 Jahre später, wäre man froh, es wäre nur so harmlos in Anführungszeichen gekommen, wie Postman es vorhergesagt hatte. In seinem letzten, 1999 erschienenen Buch »Die zweite Aufklärung« stellt er eine Liste mit kritischen Fragen zusammen, Fragen, die wir vor der Einführung einer neuen Technik stellen könnten. Zu diesen Fragen gehören: Was ist das Problem, für das diese Technologie die Lösung bietet? Wessen Problem ist das? Welche Leute und Institutionen werden durch eine neue technologische Lösung am stärksten geschädigt? Welche neuen Probleme könnten daraus entstehen, dass wir dieses Problem gelöst haben? Welche Art Leute und Institutionen könnten in der Folge technologischen Wandels zu besonderer wirtschaftlicher und politischer Macht gelangen? Welche sprachlichen Veränderungen werden durch neue Technologien erzwungen und was wird durch derlei Veränderungen gewonnen und was verloren? Sie haben sicher gemerkt, verehrte Zuhörer, dass Postmans Fragen stark auf gesellschaftliche, politische Folgen eingehen. Ich möchte diese Liste gern um eine einfache Frage ergänzen, die wir uns bei der Einführung einer neuen Technik stellen könnten. Die Frage lautet: Welches Problem löst diese Technik, das wir vor der Einführung dieser Technik schon hatten? Stellen Sie diese Frage doch einmal gegenüber vielen neuen digitalen Techniken, die uns in den vergangenen Jahrzehnten beschert wurden. Lösen diese Techniken nicht häufig technische Probleme, die durch diese Technik selbst oder ihren Vorläufern in die Welt gebracht wurden? Ähnlich wie Neil Postman plädieren viele Kulturkritiker für eine bessere Bildung der Menschen, insbesondere der Jugend, und stehen dabei häufig neuen Medien skeptisch gegenüber. Ob neue Medien der Vermittlung tieferer Kenntnisse der eigenen und fremder Kulturen und Traditionen dienen oder nicht, wird dabei kontrovers diskutiert. Und auch der Bereich der Bildung, von den Schulen bis zu den Universitäten, gerät in den Blick der Kulturkritiker. Etwa so: Das Ziel aller Bildung sollte der kritische, eigenständige, denkende Mensch sein, der seine eigenen und fremden Ideen kritisch zu würdigen und zu prüfen weiß. Werden die Bildungsinstitutionen dem gerecht? Gestatten Sie mir an dieser Stelle bitte, Kritik anzuwenden auf mein Umfeld, die Hochschule und mir ein wenig Luft zu machen. Jede Generation versündigt sich an den Folgenden. Meine Generation hat sich etwas vorzuwerfen, denn wir lassen den Niedergang der Bildung zu, der in uns Vorboten fand und nun seine Vollstrecker findet. Sehen Sie mir das Pathos bitte nach, aber es ist ja was dran. Also, warum machen wir das mit? Warum machen wir das weiter? Die Bologna-Reform ist in vielem schlichtweg Unsinn. Und kaum, dass wir uns antrainiert haben, diesen Unsinn auszuhalten oder zu ignorieren, setzen wir noch eins drauf, lassen Erstsemester Selbsterfahrungsgruppe spielen und drücken ihnen Schnuller zwischen die Lippen. Helikoptermütter übergeben ihre Kleinen an Helikopterprofessoren, an Helikopterdozenten, an Helikoptermitarbeiter, an eine Helikopterhochschulverwaltung, die alle darauf bedacht sind, die Kleinen an ihre trockenen Brüste der eigenen Unentbehrlichkeit zu legen, um sich für gute Menschen zu halten. Und weil das alles nicht reicht, weil wir der Kraft der Bildung und ihrer langsamen Wirkung nicht mehr vertrauen, lehren wir kaum mehr, was unsere Fachgebiete gebieten und unser kritischer Verstand uns empfehlen würde, sondern ergehen uns in Nebenbeschäftigungen, bilden wichtige Kommissionchen und Ausschüsschen und Ründchen, die uns von unserer eigenen Erbärmlichkeit ablenken. Wir evaluieren Lehre und Forschung mit oft unwissenschaftlichen Methoden und nehmen diesen Unsinn wichtig. Das alles muss immer hysterischer, immer aufgeblasener werden, weil wir sonst Gefahr liefen, zur Besinnung zu kommen. Sie hören, ich laufe mich warm und könnte noch lange weitermachen. Aber bevor ich doch nur ins Lamentieren und Meckern abgleite, verlasse ich dieses Feld und gehe zu einem ernsteren über. Kritik kann nämlich eine gefährliche, gar lebensgefährliche Angelegenheit werden. Nein, keine Bange, mir als Professor und Beamter passiert nichts, wenn ich unser Bildungssystem kritisiere und gar dagegen polemisiere. Kritik zu üben kann lebensgefährlich sein, jedenfalls unter entsprechenden Umständen und in gewissen Gesellschaften und Staaten. Der französische Philosoph, Literat und Aufklärer Voltaire soll gesagt haben: Wenn du wissen willst, wer dich beherrscht, musst du nur herausfinden, wen du nicht kritisieren darfst. Unter unseren Kronzeugen des kritischen Denkens gab es welche, denen ihre Kritik an ihrer Zeit gefährlich wurde. Bei Sokrates führte das zu einer Verurteilung zum Tode. Als 1938 deutsche Truppen auf Hitlers Geheiß in Österreich einmarschierten, folgte der Wiener Karl Popper gerade einer Vortragseinladung nach Neuseeland und wusste, dass er nicht mehr in sein Heimatland zurückkehren kann. Er wäre wegen seines kritischen Denkens verfolgt worden und auch wegen seiner jüdischen Vorfahren. 1945 veröffentlichte er sein zweites Hauptwerk, das er in Neuseeland verfasst hat. Der Titel der zwei Bände lautet »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde«. Das Werk ist eine Abrechnung mit totalitärem Denken. Dass Kritik ein lebensgefährliches Abenteuer werden kann, dafür gibt es immer wieder Beispiele. Meinungsfreiheit ist ein seltenes Privileg auf dieser Welt. Denken Sie zum Beispiel an Raif Badawi, der in Saudi-Arabien wegen seines religions- und politikkritischen Blogs zu 10 Jahren Haft und 1000 Peitschenhieben verurteilt wurde. Oder denken Sie an den Schriftsteller Salman Rushdie, der 1989 wegen seines Romans »Die satanischen Verse« von dem damaligen iranischen Staatsoberhaupt Ayatollah Khomeini per Fatwa zum Tode verurteilt wurde. Rushdie hätte mit dem Roman Gott gelästert. Seither muss der Schriftsteller mit dieser Bedrohung leben. In solchen Fällen, und Geschichte und Gegenwart sind voll von solchen Fällen, wird die Kritik zu einem großen Risiko für Leib und Leben eines Kritikers, der in einer Welt lebt, die gerade deshalb der Aufklärung und der Kritik bedarf, weil sie Aufklärung und Kritik vernichten will. In den Gefilden dieser Welt, in denen es möglich ist, Kritik ohne Gefahr für Leib und Leben zu üben, ist die Kritik manchmal aus anderen Gründen gefährdet. Saturierte Kulturen wollen sich der Anstrengung der Kritik manchmal nicht mehr unterziehen. In ihnen drohen Aufklärung und Kritik im Seichten zu ertrinken. So kritisiert es der Literaturnobelpreisträger des Jahres 2010, der peruanische Schriftsteller Mario Vargas Llosa in seinem Essay »Alles Boulevard – Wer seine Kultur verliert, verliert sich selbst«. Kritik zu üben kann also lebensgefährlich sein, aber, den Göttern sei es gedankt, sie ist das nicht immer und überall. Aber immer und überall kann Kritik als geistiges Abenteuer gesucht werden. Es ist eine große Lust, grundlegende Fragen zu stellen. Es ist ein großes Abenteuer mit offenem Ausgang. Das strengt ebenfalls an, und wir sehen leider häufig in der Anstrengungslosigkeit einen größeren Wert als in der Anstrengung des Denkens und der Kritik. Erinnern wir uns an Brechts Herrn Keuner. Es macht große Mühe, den nächsten Irrtum vorzubereiten. Und noch mehr Mühe, ihn aufzuklären. Unser Wissen, unser Glaube, unsere Wissenschaft spiegeln stets den aktuellen Stand unseres Irrtums. Habe Mut, dich zu irren, habe Mut, deine Irrtümer aufzuklären, wäre womöglich ein guter Wahlspruch einer neuen Aufklärung. Aber um es, noch einmal, mit einem Philosophen des Zeitalters der Aufklärung, Georg Christoph Lichtenberg, skeptisch zu wenden: Man spricht viel von Aufklärung und wünscht mehr Licht. Mein Gott, was hilft aber alles Licht, wenn die Leute entweder keine Augen haben oder die Augen, die sie haben, vorsätzlich verschließen? Halten wir die Augen offen und schauen hin, genau und kritisch. Sie hörten Kritik, eine Folge der Vorlesung Grundbegriffe der Philosophie, gehalten von Volker Friedrich. Produziert wurde dieser Podcast im heimischen Studio des Verfassers. Bei ihm liegen alle Rechte.